Yeah, right. Sie hören den Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Radio 1 Medienmagazin und ich versprach Ihnen einen akustischen Blick über den, wie sagt man immer so klischeehaft, über den Teich. Denn wer sich online informiert, tut dies ja in aller Regel ohne dafür zu bezahlen. Werbebanner übernehmen die Finanzierung. Hierzulande besonders erfolgreich sind ja die Portale von Spiegel Online und Bild.de und diese verdienen im Netz auch Geld. Für die meisten anderen Nachrichtenwebsites gilt dies jedoch nicht. Sie machen nur schmale oder gar keine Gewinne. Von daher stellt sich für die Medienunternehmen immer wieder die Frage, wofür ist der Leser bereit zu bezahlen und wie kann sich guter Online-Journalismus finanzieren? Und bei diesem Thema lohnt sich, wie gesagt, tatsächlich mal ein Blick über den Atlantik in die USA. Michael Mayer hat sich in New York und San Francisco umgehört und bei den verschiedenen Online-Medien nachgefragt und ist jetzt bei mir hier im Studio. Guten Abend, Michael.
Hallo.
Michael, man kennt hierzulande vor allem die New York Times, die vor einigen Monaten ein Pay-Modell im Internet eingeführt hat. Wie läuft es seitdem dort? Konntest du es irgendwie recherchieren?
Ja, zunächst sind die Klickzahlen um ein Viertel heruntergegangen. Das war im Mai und jetzt sind sie wieder auf der alten Höhe. Also man ist da durchaus zufrieden mit. Man muss vielleicht mal kurz erklären, wie die Paywall funktioniert. Also dieses Modell bittet nur diejenigen Leser zur Kasse, die mehr als 20 Artikel pro Monat im Netz lesen. Jetzt kann man wieder diskutieren, man kann das irgendwie auch umgehen technisch, aber im Prinzip ist es so, also mehr als 20 Artikel pro Monat, da muss man zahlen. Und laut neuen Zahlen der New York Times haben die 224.000 zahlende Leser im Netz. Im Vergleich dazu wochentags verkaufen sie ungefähr 750.000 gedruckte Exemplare pro Tag. Und ich habe mal mit Paul Smurl gesprochen, der ist bei der New York Times zuständig für all die Mehrwertdienste, also auch die App-Geschichten, iPhone, iPad und so weiter. Und ich habe mir von Paul Smurl mal erklären lassen, wie man zu dem Modell gekommen ist. Und Smurl sagt, dass Umfragen belegt hätten, dass ein großer Anteil der Leser der Online-Seite durchaus bereit seien, für bestimmte Inhalte zu bezahlen.
Wir glauben, dass dieses Modell denjenigen Lesern, die nur gelegentlich auf unsere Seite kommen, es weiterhin erlaubt, alle unsere Inhalte und Geschichten zu lesen. Und das schlägt sich dann auch in den Werbeeinnahmen nieder. Auf der anderen Seite bitten wir diejenigen Leser, die mehr als 20 Artikel lesen, zu bezahlen. Also das ganze Modell ist dazu da, die beiden Seiten auszubalancieren. Die Einnahmen aus der Werbung sind nicht so stark heruntergegangen, wie wir befürchtet haben. Wir glauben also, dass wir eine gute Balance zwischen den beiden Geschäftsmodellen gefunden haben.
Man muss noch erwähnen, es gibt ja auch andere Zeitungen in den USA, die so ein Pay-Modell eingeführt haben. Das Wall Street Journal zum Beispiel, die sind sehr viel strikter, also da muss man viel schneller bezahlen, also wird man sofort zur Kasse gebeten. Und da ist interessant, dass die 731.000 Online-Abonnenten sogar haben, aber da kann man vermuten, dass das auch daran liegt, dass halt diese ganzen Wirtschaftsfirmen und so weiter, die sind halt auf die Informationen angewiesen. Aber wie gesagt, die New York Times ist da so ein bisschen großzügiger in ihrem Modell.
Aber die Zeitungen sterben ja doch, kann man schon sagen, einen langsamen Tod auf beiden Seiten. Man stellt sich ja auch im Prinzip darauf ein, die Einnahmen der gedruckten Presse gehen stark zurück, ohne dass im Netz ein wirklich geeignetes Modell zur Gegenfinanzierung gefunden wurde, von einigen Ausreißern jetzt mal abgesehen. Wie kommen die Zeitungen aus deiner Sicht aus dieser Klemme raus?
Naja, auch wenn man in die USA fährt, die haben natürlich auch nicht den Königsweg da gefunden. Aber was ganz interessant ist, ist es im Mai eine Studie erschienen von Wissenschaftlern der New Yorker Columbia University, und die heißt The Story So Far. Und ich habe mich mit dem Journalistikprofessor Bill Gruskin unterhalten. Er ist einer der Verfasser der Studie. Und Gruskin, der ist ziemlich krass und hält nicht zurück mit der Kritik an der journalistischen Zunft. Er meint, dass Journalisten meist keine Ahnung vom Geschäft hätten online und ihre Websites demzufolge auch falsch gestalten und vermarkten würden.
Nachrichtenredaktionen machen den Fehler zu glauben, auf ein großes Publikum setzen zu müssen und sich so für die Werbeagenturen interessant zu machen. Was wir herausfanden war, dass es unmöglich ist, diese riesige Leserschaft zu monetarisieren, denn die meisten Leser kommen nur ein- bis zweimal im Monat auf die Website, um eine Geschichte zu lesen. Diese Leser sind aber für die meisten Werbetreibenden nicht so interessant.
Also man muss vielleicht sagen, in der Nische liegt die Zukunft. Man muss so einen Unique Selling Point, wie es neudeutsch heißt, vielleicht schaffen. Und da gibt es so ein paar Beispiele, zum Beispiel bei der Dallas Morning News. Die haben einen umfangreichen Sportteil, der unglaublich viel Leser, Online-Leser zieht. Es gibt noch ein anderes Beispiel, was ich ganz lustig fand, KSL. Das ist so eine Radiostation in Salt Lake City. Die sind einen ungewöhnlichen Weg gegangen, indem sie ihren Kleinanzeigenteil da total ausgebaut haben und die muss man dann irgendwie auch bezahlen und pflegen sie intensiv und so kommen halt unglaublich viele Leser auf die Seite. Also man sieht daran, man muss kreativ sein, man muss Ideen haben, wie man halt das Geld von mehreren Seiten bekommt.
Ja, und kulturell anders tradiert sind möglicherweise auch Spendenmodelle. Das funktioniert in Deutschland, ich glaube, gar nicht so. Also ich kriege dann immer mal mit, dass die ein oder anderen dann für ihre journalistischen Produkte vielleicht den ein oder anderen Sponsor gewinnen können. Aber so das große Geld, ich weiß nicht, das gibt es nur in den USA, ne? Oder?
Das kann man so sagen. Also ich war auch in San Francisco, was da ganz interessant ist. Also die Zeitungen da im Bay Area sind ja ganz grauenvoll. Also da gibt es ja einen totalen Niedergang der Zeitungen. Und da gibt es eine Zeitung, die heißt San Francisco Public Press. Das ist ein Non-Profit-Unternehmen und die erscheinen alle 3 Monate gedruckt, aber im Prinzip haben sie ihre Website. Und das Interessante ist, dass die halt so investigative Geschichten, soziale Geschichten machen. Also die sind ziemlich gut, wie ich fand. Und ich habe mal mit Michael Stoll gesprochen. Der ist Chefredakteur der Public Press. Und Stoll sagt, dass die Finanzierung durch die Leser, also die Spenden der Leser, ist für ihn immer noch besser, als von irgendwelchen Anzeigenkunden abhängig zu sein.
We started out with the vision of having a non-commercial news organization.
Wir haben angefangen mit der Vision einer nicht kommerziellen Nachrichtenorganisation, zum Teil deswegen, weil wir gesehen haben, dass die werbefinanzierte Presse in der Krise bewiesen hat, dass sie der Werbeindustrie immer größeren Raum eingeräumt hat, etwa Anzeigen auf der Titelseite oder Lifestyle-Geschichten, die sich gut vermarkten lassen. Davon wollten wir so weit wie möglich weg. Wir haben ein paar Sponsoren, aber wir sind da sehr vorsichtig. Ich denke, in Zukunft werden wir auch ein paar größere Spendengelder annehmen, aber das soll nicht als Werbung rüberkommen. Das würde unsere Prinzipien verletzen, mit denen wir angefangen haben.
The principles on which we were started. Also die Beispiele zeigen, also die Zukunft des Online-Journalismus wird auf jeden Fall davon abhängig sein, wie die Leser bereit sind zu zahlen. Da gibt es ja auch Modelle, Flatter haben wir ja noch gar nicht erwähnt, gibt es auch so kleinere Geschichten. Aber man muss halt sagen, wenn die Leser nicht mehr bezahlen, dann wird der Online-Journalismus halt wirklich in der Krise sein. Und gut, es gibt ja auch jetzt neue Modelle, was das mobile Internet angeht, also iPad, iPhone, also die Apps muss man ja eh bezahlen, die meisten. Aber es ist schon wichtig, dass die Leser einfach dafür bezahlen, sonst sieht es mit dem Online-Journalismus halt schlecht aus.
Aber nun sagt ja der BDZV, das hat dann in einer Studie untermauert, lassen, dass man nun doch nicht vergleichen kann zwischen USA und Deutschland. Also was sagen uns deine Beobachtungen für die hiesigen Umstände? Kann man von den Amerikanern möglicherweise lernen oder ist das ein völlig anderer Markt?
Das behauptet der BDZV ja immer so. Also ich denke, es lässt sich schon vergleichen und zwar in dem Zuge, als dass man sagen muss, also in ein paar Jahren, wir werden einfach sehen, immer mehr Angebote werden im Netz kostenpflichtig werden. Also dieses totale Gratis-Ding, was wir jetzt erleben, das wird mehr und mehr verschwinden. Gut, Spiegel.de und Bild.de, das ist noch eine Ausnahme, weil die so viel Traffic auf ihrer Seite haben, aber ich denke, wir werden erleben, dass immer mehr im Netz bezahlt wird, werden müssen, einfach weil es anders gar nicht geht. Da muss man halt irgendwie ins Portemonnaie greifen, das wird nicht anders gehen, fürchte ich.
Prognostiziert Michael Mayer, wir werden dich nochmal festnageln in 5 bis 10 Jahren. Schönen Dank erstmal bis hierhin.
Tschüss.